Hello, welcome back in the daily life of a podcaster. Meine sehr geehrten Damen und Herren, willkommen auf dem Rücken im Podcaster-Alltag. This week my guests are Benedikt Angelbeard and Felicity Beauty. An meiner Seite die schwachen Gäste Benedikt Engelberts und Felicitas Budde. And to our Saxon Entourage and an unsere sächsisches Gefolge, wenn du Dynamo eine Runde weitersehen willst, Dresden spielt Stand um. Ansonsten ging es 0-1 für Mainz aus und damit auch Hallo von mir. Mein Name ist Jan Budde und ihr hört die Hinterhofsänger.
Das glaubt ja kein Mensch! Und ab
Wow, was war da denn gerade los?
Tut mir dicke Sorry.
Ist das noch die Energie aus der letzten Woche, die so hier rüber schwappt?
Ich wollte euch eh mal fragen, wie geht es euch jetzt? Weil heute mal ohne Publikum, könnte ja schon zur Gewohnheit werden bei uns.
Also ich fühle mich ohne Zuschauer jetzt ein bisschen leer eigentlich.
Dir fehlt der Druck, möchtest du sagen.
Der Kackstift.
Damit konnte der Bene gut malen.
Ich enthalte mich.
Ich finde es aber auch schön, der Alltag hat uns wieder. Also es ist ja, sag ich mal, das wirklich das Herz unseres Podcasts, dass wir hier an diesem runden Tisch sitzen und sprechen. Ich fand es mega geil mit dem Publikum dazu. Aber jetzt ist einfach klar, die Saison hat wirklich angefangen. Es ist nicht alles nur ein rosaroter Traum und nicht alles nur Glaskugel gucken, sondern es geht wirklich um die harten Fakten, die spannenden Spiele und die, ja, einfach das, was wir gestern gesehen haben, Fußball.
Also ich muss wirklich sagen, mir hat das unfassbar viel Spaß gemacht. Ich freue mich wahnsinnig auf die nächste Live-Sendung am 8. Januar. Die, die nicht dabei sein konnten bei der ersten Live-Sendung, haben die Möglichkeit, nochmal dabei zu sein. Und für die, die es noch nicht geschafft haben, die letzte Folge durchzuhören und nicht bei der Live-Sendung dabei sein konnten, es wird insgesamt 3 geben. Das heißt, die am 8. Januar ist die 2. und dann noch eine zu Saisonende. Und ich habe das Datum jetzt gerade nicht konkret im Kopf. Es wird auf jeden Fall ein Freitagabend sein. Das heißt, perfekte Randlage auch für die es sonst schwer haben, unter der Woche dazuzukommen. Also ich freue mich wahnsinnig drauf, das war total geil. Es hatte so ein bisschen was von Community-Treffen, die Wormsel-Menschen treffen und einfach geil. Leute, die du sonst nur von Social Media kennst, mal im Real Life kennenzulernen. Ich habe jetzt ein noch besseres Bild von den Leuten.
Es ist halt einfach auch krass was anderes, wenn du da Leute vor dir sitzen hast. Ich meine, ihr habt beide diese Erfahrung ja schon mal gemacht, aber jedes Mal, wenn Jan durch unseren lieben Soundtechniker Gregor das Licht hat anmachen lassen, gucken dich halt einfach so fast 200 Leute an und denkst dir so, Alter, was geht denn eigentlich hier ab? Was haben denn wir für eine krasse Community? Wie viele Leute hören diesen Podcast? Das kann man sich einfach auch nicht gut vorstellen, wie viele Leute das sind. Und ich finde es einfach so geil, wie zahlreich ihr alle gekommen seid.
Und du musst dir ja mal überlegen, die Leute hören ja eigentlich einen Podcast, die haben ja eigentlich gar keinen Bock, unsere Gesichter zu sehen, weil die uns normalerweise hören, wenn sie im Auto sitzen oder die Wohnung staubsaugen und dann bequemt man sich, also dann macht man sich halt wirklich aktiv auf den Weg dafür. Das fand ich einfach richtig cool und ich glaube auch zur Einstimmung von der Saison, ich habe es ja auch in meiner Fankolumne geschrieben, wir brauchten, ich als Podcasterin, aber auch so als Mainz 05-Fan, ich brauchte nochmal so einen richtigen Anschub vor der Saison, dass es jetzt so richtig losgeht nach den Testspielen. Ich hasse dieses Gefühl, das in der Luft liegt, bevor das erste Spiel gespielt ist, weil es kann alles passieren. Du kannst dir die wildesten Theorien ausmalen, aber letztendlich geht es um das, was auf dem Platz passiert. Und wenn es dann endlich mal losgeht, denkst du dir so, Gott sei Dank, der Fußball hat mich wieder. Was waren die letzten 2 Monate an meinen Wochenenden los? Wie habe ich überhaupt diese Zeit totgeschlagen? Beziehungsweise wie mache ich das jetzt, dass ich das Leben, was ich mir in diesen 2 Monaten aufgebaut habe, dem wieder weichen muss, was ja eigentlich sonst 8 Monate lang mein Leben bestimmt?
Ich würde ja behaupten, so ein Live-Podcast ist quasi das Auswärtsspiel unter dem Podcast.
Ja,
irgendwie war es. Ja.
Du musst jetzt dahin, um dir das anzugucken.
Aber auch für uns, wir müssen ja auch dahin. Also es ist für alle ein Auswärtsspiel.
Wie so ein Office-Zwang.
Rein ins Büro.
So, heute bitte förmlich klein. Das war auch so übrigens, ich weiß nicht, wie es euch ging. Die Frage war, was ziehe ich denn jetzt an? Sitze ich da jetzt auch nur in Unterhose wie jedes Mal hier im Podcast oder?
Ich meine, wir haben ja nochmal ausführlich darüber diskutiert.
Wie tief soll der Einblick sein? Wie gläsern ist dieser Podcast?
Ja, ich war da tatsächlich ein bisschen verkopft. Ich glaube, ich hatte 4 verschiedene T-Shirts dabei. In der Hoffnung, dass es, also aus der Angst heraus geboren, dass es vielleicht nicht zum Hintergrund oder zu irgendwas anderem dazu passen könnte oder dass wir vielleicht, wir wollen alle eine unterschiedliche Farbe anziehen oder
alle weiß,
sowas.
Beine in Rot.
Das ist eine meiner größten Ängste, so aufzufallen, wirklich.
Bene, mein Level war, weil meine Eltern zu Besuch waren und sich da hingesetzt haben, dass ich die Schnürsenkel von meinen weißen Turnschuhen, die ich vorher geputzt habe, gewechselt habe, weil sonst die Schuhe immer noch dreckig aussahen mit den Schnürsenkeln. Also das Cringe-Level hatte ich erreicht irgendwann und stand da so, geht das so? Oder wird meine Mutter dann reinrufen, Junge, das hättest du aber mal ordentlich machen können.
Bei mir war einfach nur der Punkt, ich habe es gehasst, dass es so warm war. Es war vorher so schön kalt und ich habe so viele tolle Langarmsachen und ich hatte da schon alles mir überlegt und dann musste ich spontan nochmal umschmeißen. Aber ich weiß ja, also ihr sitzt vielleicht hier in Unterhose, aber so wie ich auf der Bühne saß, sitze ich auch immer im Podcast.
Immer so schick?
Immer. Sieht man halt nicht. Aber ich finde, ich trage diesen Vibe auch immer in die Runde.
Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch auf.
Du bringst die High Society nach Mainz.
Du bist einfach die geborene Haute Volaute.
Ja, schon immer gewesen. Nie was anderes behauptet.
Und damit kommen wir ja quasi zu einer modischen Hochstadt. Wir gucken nach Florenz und damit quasi an die Elbflorenz und sind damit ja quasi schon im DFB-Pokalspiel gegen Dresden. Aber ich würde gern vorher über den DFB-Pokal ein bisschen allgemeiner reden, weil zum einen ist da natürlich die Ansetzung und der Heidelsche Rant, der seinesgleichen sucht, aber andererseits auch ein DFB-Pokal und eine erste Runde, bei der ich mich nicht erinnern kann, jemals so viele Rassismusvorfälle gehabt zu haben. Ob es Schalke war, ob es Dortmund war, sprich Essen, ob es in Mainz dann auch gewesen ist gegen Dresden. So viele Vorfälle und du merkst einfach wirklich, wer es immer noch nicht verstanden hat, dieses Gedankengut ist einfach inzwischen in weiten Teilen in der Mitte der Gesellschaft angekommen und es ist wichtig, sich dagegen zu stellen. Und ich fand am besten das Statement des Schalke-Trainers, der gesagt hat, das hat nicht nur nichts am Fußballplatz zu suchen, das hat nirgendwo etwas zu suchen. Und der Fußball ist halt einfach ein gesellschaftlicher Spiegel und dann merkst du halt doch, da ist die Grenze des Sagbaren verschoben worden. Und auch bei Kaiserslautern kam es zu rassistischen Vorfällen, das sei auch an der Stelle erwähnt. Also die Dichte an Vorfällen fand ich schon heftig und auch erschreckend.
Was ich noch erstaunlich finde an der Aussage von dem Schalke-Trainer, der hat nämlich nochmal das hervorgehoben, was ja eigentlich immer direkt nach so einem Vorfall passiert. Es wird vom Verein irgendwie abgebügelt, da kommt irgendeine Aussage, die wahrscheinlich 3-mal durch irgendeine KI gelaufen ist, noch 2 Legal-Teams überprüft haben oder so und dann sagt er einfach nur, ja, aber hör doch mal zu, die Leute haben doch alle gepfiffen. Jeder wusste, was passiert ist. Jeder wusste, warum das Spiel angehalten wurde.
Es gab die eine Stadiondurchsage.
Genau, es wurde durchgesagt und die Leute haben den Spieler ausgepfiffen. So weit ist das in der Gesellschaft verankert, dieses Verhalten. Und ich finde das absolut ekelhaft.
Und das zeigt mir aber auch nur einmal mehr, so ein Verein wie Mainz 05, der ein klares Leitbild hat und sich ganz klar dagegen stellt, muss laut sein. Also da in dem Moment bringt es nichts, leise zu bleiben, sondern du musst dagegen aufstehen, du musst das auch immer wieder deutlich machen, gerade an so einem Wochenende, wo das passiert, aber ich finde, neben den Wochenenden, an denen das passiert, was schlimm genug ist, musst du das auch immer, trotzdem, genauso jeden Tag machen. Also du musst da Zivilcourage beweisen und gerade auch im Stadion, es ist kein rechtsfreier Raum, nur weil da ein Gegenspieler vor dir rumläuft und du nicht mit einverstanden bist mit dem, was er da macht. Ein Arschloch ist ein Arschloch und ein rassistisches Arschloch ist ein rassistisches Arschloch.
Ich fand auch das Statement vom Essen-Trainer sehr, sehr gut, der gesagt hat, natürlich ist das faul, dass da geschehen ist von seinem Spieler, unter aller Sau, das hätte niemals passieren dürfen, das geht nicht. Aber das ist indiskutabel, weil das Foul abgelaufen ist, wie es abgelaufen ist und nicht, weil der Spieler schwarz ist. Und das ist halt auch so eine Transferleistung, die scheinbar einige Leute nicht hinkriegen, die dann sagen, ja, der Spieler ist schwarz und deswegen hat er das Foul gemacht und das nicht differenzieren können. Also das ist ein ganz, ganz schwieriges Umfeld und ich finde es deswegen so, so wichtig, dass man sich bekennt und war deswegen auch ehrlicherweise echt, fand es gut, dass Silvan Widmer als Kapitän aufgelaufen ist und beispielsweise wieder die Regenbogenbinde am Arm hatte. Nicht, weil es jetzt gegen Dresden ist, ne, da gibt es auch Sohn und solche und andere, aber trotzdem, ich fand es einfach im Kontext dieser ersten DFB-Pokalrunde einfach ein gutes Statement.
Ja, und ich finde auch, was man in dem Kontext erwähnen muss, ist einfach, das waren jetzt verbale Äußerungen, die so weit gedrungen sind, die auf dem Platz, also die den Platz erreicht haben. Und das, was Nadim Amiri ja auch nochmal ganz klar auch gesagt hat nach dem Spiel, ist, was an verbaler Gewalt online passiert, wo eben nicht, also wo ich sage, vielleicht noch nicht mal ein Korrektiv um dich herum steht, was dir im Zweifelsfall ein, zwei Takte nochmal hinterhergibt, wenn du jemanden rassistisch beleidigst, sondern das ist offensichtlich einfach nur lose ins Handy geplärrt oder getippt und das landet dann bei Spielern, die sich solchen Anfeindungen dann quasi gegenüber sehen. Und da fand ich es wirklich gut, dass er auch nochmal ganz klar gesagt hat, hier, das hat mich erreicht, da stehen wir gegen auf. Das ist nicht das erste Mal, dass das passiert, aber gerade im Umfeld des DFB-Pokals und den Vorfällen veröffentliche ich das jetzt auch mal.
Und direkt in Folge darauf kam ja quasi heute der Post von 1905, dass Anzeige erstattet wird, dass den Spielern geholfen wird, weil es hat nämlich auch Arnaud Nordin noch getroffen. Der ist auch noch beleidigt worden. Im selben Zuge hat Mainz 05 quasi, also ich hatte diesen Beitrag vorher noch nicht gesehen, auch das nochmal veröffentlicht, nochmal gezeigt, okay, das ist auch vorgefallen und auch direkt gesagt, wir gehen da mit den Spielern rechtliche Schritte.
Ich finde das sehr, sehr gut und in diesem Kontext kann ich dann auch nur nochmal den Live-Podcast betonen, dass es gut ist, sich in Gesellschaft zu begeben, ein gesundes Korrektiv, eine gesunde Community um sich herum aufzubauen, die einem auch mal Widerspruch gibt, die sagt, nee, finde ich jetzt nicht so gut, was der Budde da sagt oder nee, was die Frau Budde da erzählt, ist auch nicht richtig. Ach, der Herr Engelberts, der hat immer zu viel die rosarote Brille auf. Es tut gut, auch mal andere Meinungen zu haben um sich herum, um sich selbst korrigieren zu lassen, um dann auch nochmal Selbstreflexion zu lernen, weil rechtsfreier Raum ist das Internet nicht, aber du hast halt kein direktes soziales Korrektiv um dich herum und deswegen würde ich sagen, ist das Stadion auch eigentlich ein gesellschaftlicher Begegnungsraum, wo man diesen Austausch erfährt und deswegen ist es halt auch wichtig, im Stadion Stellung zu beziehen. Das dazu, vielen lieben Dank. Und wir gucken dann jetzt mal auf diesen Rant von Christian Heidel, weil das war ja das Nächste, es war ja pickepacke voll. Ja, also der Rant hätte genauso gut zu diesen Vorkommnissen sein können und auch von Christian Heidel. Aber er hat sich natürlich tierisch über die Ansetzung aufgeregt und da hören wir einmal kurz rein.
Sind alles andere als glücklich mit der Ansetzung. Warum hat der DFB gesagt, keine Chance auf Verlegung?
Ja, das haben wir bis heute nicht verstanden, muss ich sagen. Ich will mal erklären, dass Rosenborg-Trondheim am Sonntag, das Spiel wurde abgesagt, damit sie sich auf das Rückspiel vorbereiten können. Was da passiert ist, ist für mich eine Farce. Und da sitzen da so ein paar, muss ich sagen, Schreibtischakrobaten beim DFB. Und da meine ich nicht den DFB allgemein, sondern die Leute, die das entschieden haben. Wir haben vorher klar gesagt, wir spielen Donnerstag irgendwo in Europa. Wir haben gesagt, wir möchten, wenn es irgendwie geht, Freitag oder Samstag spielen. In Dresden war völlig klar, dass dieses Stadtfest stattfindet. Also war klar, wenn die Begegnung ausgelost wird, Dynamo Dresden gegen Mainz 05, muss was gemacht werden. Ich glaube, die Herren haben erst dann angefangen, mal nachzudenken. Und wir haben alles versucht. Ich habe nicht einen Hinweis bekommen, dass die Herren vom DFB sich darum bemüht haben, eine Lösung zu finden. Ich habe aber auch niemanden gefunden, der gesagt hat, das ist in Ordnung. Alle sagen, das kann nicht sein. Und das ist, im Endeffekt ist das wirklich eine Farce, was da passiert ist. Und ich kann nur jedem sagen, Dynamo Dresden spielt jetzt zum Glück in der zweiten Liga. Aber wenn sie noch irgendwann mal in der dritten Liga spielen sollten, dann kann ich nur jedem Conference League Teilnehmer sagen, sag von vornherein, montags geht nicht. Sie müssen es für Lösung finden. Es war so einfach, das zu regeln. Sie haben es versäumt. Sie haben uns erklärt, das Fernsehen spielt nicht mit. Wir haben im Fernsehen gesprochen. Da weiß keiner was davon. Wir haben mit beiden Sendern gesprochen. Keiner weiß was davon. Der DFB hat sich einfach, die Abteilung des DFBs, um nichts bemüht. Sie haben versucht, diesen Termin durchzudrücken. Es weiß kein Mensch warum. Es geht ja im Endeffekt auch um den internationalen Fußball. Wir haben heute überhaupt keinen Vorteil, dass wir heute hier spielen. Dynamo Dresden ist genau das Gleiche. Wir spielen heute unser erstes Spiel. Wenn wir heute hier ausscheiden, hat es überhaupt nichts damit zu tun. Aber wir kommen nach Hause und steigen wieder ins Flugzeug, fliegen nach Norwegen, kommen zurück und spielen gegen Köln. Dann haben wir 3 Tage Zeit und haben das Heimspiel wieder. Warum? Es geht auch um den deutschen Fußball. Und das habe ich nicht verstanden. Ich habe bis heute keine Erklärung. Ich muss das Bundesgericht komplett rausnehmen. Die haben 18 Tage lang versucht, eine Lösung zu finden. Aber es war rechtlich keine Lösung möglich, weil da ein paar Herren einfach ganz, ganz tief geschlafen haben.
Ich wollte als Kind auch schon immer Büroakrobat werden. Das war mein absoluter Traumberuf und ich liebe dieses Wort. Es ist so eine Neuschöpfung, die alles beschreibt, was es eigentlich nicht tut. Zwei eigentliche Widersprüchlichkeiten, Büro und Akrobat, aber da wird sich nicht verrenkt. Eigentlich beschreibt es das Gegenteil. Wunderschöne Wort, Neuschöpfung. Klasse, Christian Heidel. Danke für dieses Wort.
Ich fand, dieser Rant war einfach die perfekte Ouvertüre für die Saison, für den Spieltag, für alles. Christian Heidel hat einfach sich zu Sky hingestellt und hat gesagt, du stellst mir eine Frage, ich werde nicht wieder aufhören zu reden, aber es ist Gold. Und dann hat er einfach losgelegt und hat den DFB schlafen gelegt. Teile des DFBs, das war ihm auch wichtig, ja. Aber er hat sie schlafen gelegt.
Hey, gib mir mal das Mikro, ich gebe euch was exklusiv.
Ich finde es auch sehr lustig, die Moderatorin hat zwei, dreimal versucht, was zu sagen. Und Christian Heidel hat einfach nochmal die Stimme ein bisschen lauter und weiter gemacht.
Hat ihr nochmal das Mikrofon weggezogen, sich festgehalten? Nee, er hatte schon sein eigenes, aber.
Ich fand es extrem gut. Ich fand es auch wichtig, dass man als Mainz 05, die wir jetzt nun mal in dieser Situation sind, hingeht und sagt: Okay, wir finden das nicht in Ordnung. Es wurde zwar in vielen Presseartikeln und so gemacht, aber auch im Rahmen dieses DFB-Pokalspiels musste das nochmal so deutlich gesagt werden.
Es ist übrigens der Verweis einiger Dresden-Fans natürlich vollkommen korrekt, die im Zuge von Corona damals quasi ihre ganzen Ligaspiele nachholen mussten, auch im Drei-Tage-Rhythmus, und es hat kein Schwein interessiert. Liebe Dresdner, ihr werdet natürlich der ein oder andere, die ein oder andere wird auch hier reinrutschen. Da habt ihr natürlich recht, das ist absolut Unrecht, ist nicht toll gewesen. Aber ich sag euch auch, nur was euch damals passiert ist, heißt ja nicht, dass man das Unrecht wiederholen muss. Ne? Und bei Bayer Leverkusen oder auch bei Bayern München sind Spiele halt verlegt worden. Trondheim, da wird
die
das...
Die lassen das Ligaspiel ausfallen vorher. Der Verband hat gesagt, ruht euch lieber noch ein paar Tage mehr aus, damit ihr gut ausgeruht gegen Mainz seid. Die sind nämlich nicht ausgeruht.
Genau, und das hat ja auch was mit der Fünfjahreswertung zu tun. Also möchtest du, dass deutsche Vereine gut performen auf internationaler Bühne? Ja, möchtest du schon. Hat Dresden dadurch einen Wettbewerbsnachteil? Nein, eigentlich nicht. Ob wir jetzt am Freitag spielen oder am Samstag spielen, ist für Dresden relativ unerheblich. Und ich finde die Argumentation mit dem Stadtfest auch eher schwach, wenn es davor die Jahre gegangen ist.
Ich fand halt auch einfach nochmal gut, dass Christian Heidel auch eingeordnet hat, dass es da wirklich nicht darum ging, wie die rechtliche Prüfung gelaufen ist. Weil das war ja auch so eine Tatsache. Also ich meine, wir reden hier davon, nicht nur, dass das eine unglückliche Ansetzung im Prinzip war, aus erster Ansetzung heraus, weil da ist der Fehler passiert, sondern der hat ja wirklich nochmal ganz klar gemacht, hier ist einfach kein anders rechtlicher Weg möglich gewesen, weil einfach initial die Entscheidung scheiße war. Und das fand ich wirklich in der Einordnung nochmal gut.
Vor allen Dingen, obwohl der Verein darauf hingewiesen hat. Und das ist ja quasi nochmal eine Eskalationsstufe. Ja. Der Verein sagt, Leute, Achtung, achtet da bitte drauf. Und die denken sich, nö.
Der DFB hat nur verstanden, achtet da bitte drauf. Ja, okay.
Und dann setzt es ein.
Montag.
Genau, Montag. Sie haben Montag gesagt.
Ich finde es halt tatsächlich, dieses Stadtfest, von mir aus kann man dieses Argument tatsächlich bringen, weil letztes Jahr, wo Dresden auch an dem Stadtfest dieses Heimspiel hatte, gegen Düsseldorf, war das nicht ganz so geil für die Düsseldorfer, die da unterwegs waren, weil... Also es gab da wohl ein paar Zwischenfälle. Ich denke, wenn die Dresdner sagen, okay, das war letztes Jahr so extrem beschissen, oder vor allem gerade die Polizei das sagt, finde ich das ernst zu nehmen. Und da hätte man aber auch als DFB sagen können, okay, wir versuchen jetzt hier eine andere Lösung zu finden. Weil, wenn du einen Verein hast, der nicht montags spielen kann und einen, der nur montags spielen kann, dann muss es da eine bessere Lösung geben. Und natürlich hat das Los so entschieden. Es ist für uns alle scheiße gelaufen. Es hätte, wenn jeder von den beiden Vereinen ein anderes Los gehabt hätte, alles gut. Aber so musst du als Verband einfach ein bisschen flexibler sein.
Naja, und es ist ja Flexibilität möglich. Supercup kann ja ausgetragen werden und die DFB-Spiele werden nachgeholt quasi. Dann ist das halt so. Dann wird halt noch ein drittes Spiel nachgeholt. Fuck off, ist egal. Dann ist das ausnahmsweise mal so. Und ich finde, da hätte es viele Möglichkeiten gegeben, die auf keinen Fall wahrgenommen worden sind. Ich möchte dann aber auch gerne zum Spiel kommen und mal euren allerersten Eindruck zu diesem Spiel vielleicht mal so in zwei Sätzen, wie euer Eindruck war. Glück oder Glück?
Ja, also ich denke, Dresden hat genauso gespielt, wie wir es von ihnen erwarten konnten. Ich meine, wir waren clever am Ende. Alles gut gelaufen.
Also besser hätte es für uns nicht laufen können, glaube ich. Mehr, ja, was soll ich dazu sagen? Wir haben, ich bin zumindest bei der Einschätzung insofern bei dir, dass ich sage, nach der ersten Viertelstunde hat Dresden so gespielt, wie man es von ihnen erwarten konnte, weil schon in den ersten 10 Minuten meiner Meinung nach klar zu erkennen war, die kommen aus den ersten 2 Ligaspieltagen ohne Sieg. Die wollen hier sich im Pokal vor allem in der Heimkulisse beweisen und kontern quasi die Idee von Mainz 05, die sagen, wir haben einen tiefstehenden Gegner, der sagt, der Bundesligist soll erstmal kommen.
Ich stimme da nicht ganz mit dir überein. Also erstmal muss ich sagen, dass der Dresdner Trainer jemand ist, der wirklich top ausgebildet ist, in Freiburg von Christian Streich entdeckt, der da einen super Job macht. Nadim Amiri hat es nach dem Spiel richtigerweise gesagt, Dresden hat zwar 2 Spiele in der Liga verloren, die Spiele hätten aber auch anders ausgehen können. Das heißt, die Veranlagung stimmt. Dresden ist ein Zweitliga-Aufsteiger, also gerade in die zweite Liga gekommen, aus der dritten Liga aufgestiegen, da ist eine gewisse Euphorie da. Und die wissen auch, sie spielen gegen eine Mannschaft, die noch kein Spiel wirklich in den Beinen hat, noch keinen wirklichen Wettkampf. Und da gehe ich als Trainer rein und sage, schock die. Volle Möhre drauf, die sind noch nicht warm, die sind noch nicht im Wettkampfmodus. Ihr habt nichts zu verlieren und genau das haben sie getan und es hat auch funktioniert. Und man muss ehrlicherweise auch sagen, dankenswerterweise ist Robin Zentner halt schon komplett im Wettkampfmodus angekommen, denn sonst wäre das relativ früh nach hinten losgegangen. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn Dresden mit seinem nominellen ersten Stürmer gespielt hätte, der eine Handfraktur hat und deswegen nicht auflaufen konnte, dann glaube ich tatsächlich, dass wir gestern ausgeschieden wären.
Ich gehe 100% mit, was du gesagt hast. Ist auch tatsächlich eigentlich das, was ich gemeint habe. Weil im Endeffekt, wenn du einen niederklassigeren Verein hast, der schon im Spielgeschehen drin ist, und einen höherklassigeren Verein, der noch nicht offiziell im Wettkampfmodus drin ist, dann kannst du eigentlich nur gewinnen, gerade in den ersten 20 Minuten. Wenn du voll reingehst, man hat es jetzt in diesem Pokal wieder und wieder und wieder gesehen, wie viele von den unterklassigen Vereinen sind in der ersten Viertelstunde in Führung gegangen, in der ersten 20 Minuten, teilweise sogar noch bis weit in die zweite Hälfte rein, haben sie ausgeglichen oder sowas. Ich denke jetzt gerade an Delmenhorst oder so gegen Gladbach. Die haben richtig gut gespielt, richtig gut gegengehalten und dass Dresden nun mal in einem Heimspiel vor 30.000 Leuten, das ist sehe ich schon eine Höllenkulisse bei denen, in einem Pokalspiel, dass die dann nicht alles rausfeuern, das konnte ich mir vorher nicht vorstellen. Und ganz ehrlich, das ist das, was du machst als niederklassigerer Verein.
Und Dresden, muss man auch dazu sagen, ist ein geiler Standort. Also ehrlicherweise, mehr Ostvereine in dem Profifußball, mehr Ostvereine auch gerne in die erste Liga. Und Dresden, tolle Stadt, tolles Stadion, bombastische Fankulisse ehrlicherweise. Das mal isoliert gesehen, boah, da ja, geht einem
leider
als Fußball...
Leider zu viele Leute, die dich verprügeln.
Minuspunkt. Sind nur 4 von 5 Sternen.
Aber ansonsten ist das etwas, wo dir als jemand, der Fußballkultur mag und schätzt, da geht dir das Herz auf. So, deswegen eigentlich ein richtig geiles Los. Und ich glaube, die Mannschaft wusste genau, was sie erwartet. Und ich finde, wenn man sich die Startaufstellung von Bo Henriksen anguckt, dann gab es zwar schon ein paar Überraschungen, aber irgendwo war das auch erwartbar. Also ich meine, auf den Außen hat er überrascht. Widmer und Nadin starteten anstelle von Cassie und Mvene. Und vorne drin gab es auch eine Überraschung, nämlich Nelson Viper gar nicht dabei. Nicht im Kader, nicht auf der Bank. Da hat man mal kurz durchgeatmet. Zu Nelson Viper möchte ich gleich gerne kommen. Lasst uns einmal kurz auf die Startaufstellung kommen, weil der Fall Viper hat heute Abend noch eine größere Dimension erlangt. Deswegen mal zuerst die Außen, eigentlich erwartbar. Wir haben über Henriksens Plan B gesprochen und dem, so wie Bene gesagt hat, hat der Gegner schon entsprochen.
Ich würde sogar fast sagen, der Gegner hat ein bisschen drauf spekuliert, dass Bell in der Mitte spielt, weil sie den schnellen Mittelstürmer hatten und das hat auch nochmal ein bisschen für einen kleinen Mismatch gesorgt. Aber um jetzt wieder auf deine Frage zurückzukommen, ich fand es tatsächlich erstaunlich, dass beide Außenverteidiger direkt ausgetauscht wurden. Im Nachhinein aber relativ nachvollziehbar, weil das sind die, die wirklich die meisten Meter machen bei uns. Und da die zweite Garde sich wirklich extrem gut empfohlen hat in den Testspielen. Und man auch sagen musste, die Leistungsdichte stimmt da offensichtlich. Kann man denen auch dieses DFB-Pokalspiel geben?
Ja, und auch nach dem Ablauf der 90 Minuten, sage ich, das hat sich auf Außen auf jeden Fall gelohnt. Also, was wir von Nadin gesehen haben und von Wittner gesehen haben, sind Leistungen, die können wir in so einer Saison, die uns potenziell ins Haus steht, gut gebrauchen.
Der Spielplan war dann eigentlich auch relativ klar. Man hat gesagt, gut, mit Sieb und Nadin auf einer Seite, das ist defensiv nicht ganz sattelfest. Das kann man aber gegen einen Zweitligisten, der jetzt offensiv nicht sein Top-Tableau aufbieten kann, machen. Das Risiko gehen wir mal ein. Und dann scharfe Flanken von Nadin, einen Sylvain Widmer auf den zweiten Pfosten, der da wirklich Druck machen kann, der auch abschlussstark ist. Das ist ein, zwei Mal dann auch passiert, nicht oft genug. Aber das war der klare Plan von Bo Henriksen und der ist in Teilen auch aufgegangen. Und du hast es gerade angesprochen, Felicitas. Ich meine, Arnaud Nadin, top. Also ich würde jetzt keine Eins sagen, aber auf jeden Fall Sternchen hinten dran, weil jemand, der sich dann auch reingebissen hat in das Spiel, bei dem auch die Zweikampfwerte gestimmt haben, wo dann dementsprechend auch die Mentalität gestimmt hat in diesem Spiel, in diesem Hexenkessel.
Zumal man ja auch sagen musste, viele Angriffe der Dresdner liefen über die Seite von Nadin.
Ja.
Und dafür, dass er quasi diese Rolle noch nicht so häufig gespielt hat und jetzt eigentlich vermehrt in den Testspielen und die Abstimmung da auch mit Chor vielleicht auf die ersten Meter noch ein bisschen schwierig war. Du hast es gerade gesagt, die Zweikampfwerte waren grandios, er hat die Bälle abgefangen. Das ist mir gerade in der ersten Hälfte aufgefallen, wie wir es geschafft haben, so ab der 15., 20. Minute wieder so ein bisschen das Heft der Hand, Heft des Handelns in die Hand zu nehmen, so, war über die abgefangenen Bälle. Und da war Nordin einer davon, aber auch Kaishu und auch Amiri. Und ich fand das richtig gut, dass gerade auch von Nordin da so viel Energie von der Seite kam und er sich da wirklich auch so aufdrängt.
Was mir tatsächlich nicht so sehr gefallen hat, das war die Spieleröffnung tatsächlich in den ersten 15 Minuten. Ein Kai Schusano musste spürbar reinkommen, hatte häufig Platz im Rücken, hat sich nicht aufgedreht, stand mit dem Rücken zum Spielfeld, hatte gar keine Möglichkeit, den Ball irgendwie mitzunehmen, sondern konnte nur klatschen lassen und hat dadurch konsequent das Pressing ausgelöst auf seine Abwehrkollegen und auf Robin Zentner, den fast keine andere Möglichkeit blieb, als teilweise das Ding lang zu spielen. Und dann hattest du eben nicht den Zugriff auf die zweite Bälle, weil dann auch ein Loch im Zentrum war. Und das mussten sie umstellen. Also Kaishu hatte richtige Startprobleme und auch Nadim den ein oder anderen unglücklichen Ballverlust. Das ist tatsächlich etwas, was mir in den ersten Minuten wirklich Kopfzerbrechen bereitet hat.
Ja, ich fand auch, dass gerade wenn man sich die langen Bälle angeguckt hat, die dann kamen, Hollerbach als Zielspieler hat auch nicht funktioniert. Also da muss ich wirklich sagen, dass haben wir uns jetzt, dann haben wir 20 Minuten, haben wir uns das angeguckt und dann war klar, da funktioniert die Abstimmung noch nicht oder er steht nicht richtig, dreht sich nicht richtig auf. Also ich fand schon, dass das in den ersten 20 Minuten in allen Mannschaftsteilen eigentlich zu beobachten war.
Ja, stimme ich zu. Und dann sind wir eigentlich auch schon so ein bisschen vorne in der Offensive, über die wir jetzt mal sprechen müssen. Ich würde gerne mit Sieb anfangen, denn Sieb, auch wenn er durchgespielt hat, hey, er hat 90 Minuten gespielt, das war ein dickes Plus, das ist ein Entwicklungsschritt für ihn. Ansonsten hat er keine Bundesliga-Qualität gezeigt. Es tut mir furchtbar leid, es so hart sagen zu müssen. Unfassbar viele Stockfehler, ganz viele technische Mängel.
Ballverluste en masse.
Ungefährlich auch. Also wirklich enttäuschend, konnte die Möglichkeit, die da aufgegangen ist, weil Nelson Weiper nicht nominiert wurde für den Kader, überhaupt nicht nutzen und ist somit für mich deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben.
Oder hat er vielleicht viel eher den Erwartungen, die wir vor der Saison hatten, entsprochen? Weil, also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben in der Live-Show letzte Woche nicht wirklich über Sieb geredet. Ich glaube, für uns alle war er Stürmer Nummer 5, oder?
Ja, schon. Ich habe mich aber halt gefragt, du hättest ja jetzt auch mit Lee starten können. So. Und Lee kam später und Lee hat dem Spiel merklich gut getan, ehrlicherweise. Also Amindu Sieb dann als erste Einwechseloption dahin zu stellen, ist schon eine Möglichkeit und erweckt bestimmte Erwartungen. Gerade, und das möchte ich betonen, gegen einen Zweitligisten, der erst seit dieser Saison wieder Zweitligist ist. Und da erwarte ich von einem Bundesligastürmer, der sich anbieten will, wesentlich mehr, egal was ich vorher von ihm erwartet habe.
Ich würde gerne tatsächlich dazu sagen, ja, ich glaube, das war aber tatsächlich so eine Güterabwägung von Bo Henriksen, weil Lee gerade noch nicht viel Spielzeit mit der Maske gehabt, ist vielleicht eh ein bisschen, wir wissen nicht so 100%, wie der Fitnesszustand ist oder wie gut er sich fühlt mit der Maske. Und da würde ich so einen wichtigen Spieler, der dir auch in der Saison noch so wichtig sein wird, erstmal die Handbremse anziehen und dann schmeiße ich da lieber Sieb rein als Lee oder, meine erste Option wäre Bobzin halt tatsächlich gewesen. Aber dann sagst du halt, okay, Sieb, jetzt mal ganz ehrlich, du willst spielen, dann let's go.
Ich wollte gerade sagen, da sind die Chancen liegen da, nutze sie. Das ist eigentlich für mich auch so eine prädestinierte Situation, um zu sagen, ein Spieler, der jetzt wirklich letzte Saison gekommen ist, sich überhaupt nicht auszeichnen konnte, wo auch große Fragezeichen hinter seiner körperlichen Fitness standen, der hat gestern 90 Minuten gespielt. Und das ist das, was ich, glaube ich, aus dem Spiel mitnehme. Jede Minute, die der mehr gespielt hat, war klar, er kann sie spielen. Ob gut oder schlecht, darüber reden wir jetzt hier an der Stelle nicht. Aber es ist auch eine Minute weniger, die vielleicht erstmal jemand spielt, den wir ja gegen Trondheim brauchen, den wir in der Liga gegen Köln brauchen.
Und jemand, der auch Kopfballtore machen kann, wie gegen Augsburg vergangene Saison, wo man also sagen kann, wenn der den Ball da hinbringt, dann könnte es gefährlich werden. Auf einmal musste aber dann tatsächlich Paul Nebel Kopfballstärke beweisen. Das war ja dann absolut absurd und es war auch noch richtig gut. Also wenn er jetzt noch anfängt, mit dem Kopf zu treffen, dann macht er, ich nehme den Hot-Take auf vom Publikum aus der Live-Sendung, dann macht er seine 20 Scorer, wenn er auch noch mit dem Kopf trifft. Aber ansonsten muss man wirklich sagen, Sieb hat die Möglichkeit des offenen Kaderplatzes da nicht genutzt. Und damit sind wir jetzt eigentlich auch beim heißesten Thema, über das wir mal kurz sprechen müssen. Und das ist der Fall Nelson Weiper. Da ist jetzt heute Abend, Domi Theis hat es in der AZ geschrieben, klar, der fährt nicht mit nach Norwegen. Der wird strafversetzt in die U23. Und ich würde sagen, das Bild, das der Verein und der Spieler hier abgeben, das ist desaströs.
Und vor allem auch, was der Spieler abgibt. Es erinnert mich einfach an die Zeiten damals, als Dembélé versucht hat, sich bei Dortmund rauszustreiken. Ich meine, es gab jetzt in der Zwischenzeit noch mehr Fälle davon, aber das war so der erste Fall, der mir so richtig krass in Erinnerung geblieben ist. Und ich denke mir so, was sind denn wir für ein Verein geworden, wo sowas möglich oder nötig sein soll?
Und es war ja auch so ruhig bis dahin. Also das war ja wirklich in dem Moment, wo gestern der Spielberichtsbogen da war, wo die Aufstellung drauf stand und die Bank. Und klar war, Nelson Weiper ist nicht dabei, sind die Fragezeichen ja in die Luft geschossen. Und dass sich das jetzt im Laufe des Dienstags alles so zuspitzt und ich finde auch wirklich eine Eskalationsstufe erreicht, die man bei Mainz 05 eigentlich kaum kennt, ist schon sehr bezeichnend.
Ich glaube, wir fangen nochmal an und zählen mal kurz die Fakten auf, weil das ist ja eine vertragte Vertragssituation tatsächlich. Nelson Weiper hat Vertrag bis 26. So.
Das heißt, eine Saison noch. Also diese komplette Saison. Nach der Saison wäre er ablösefrei.
Normalerweise möchtest du den Vertrag dann verlängern oder eine Ablöse generieren als Verein. Eigentlich ist allen klar, Nelson Weiper will bei Mainz 05 spielen. Nelson Weiper hat aber vergangene Saison auch keine einfache Saison gehabt. Ja, der hat zwar am Ende seine Leistung gebracht, er hat gespielt, aber erinnert euch zurück, der durfte bei der U23 nicht ran, der saß bei den Profis ausschließlich auf der Bank, dann hat er mal bei der U23 gespielt, hat dann auch getroffen, die Leistung war ansonsten jetzt aber nicht überragend und alle haben gesagt, ja, deswegen spielt er nicht und so, aber du hast gemerkt, dann auch später bei den anderen Profis, die bei der U23 ran durften, das hat denen schon einen Motivationsboost gegeben. Und Nelson Weiper hat sich da durchgebissen, ist dann unfassbar viel gelaufen. Er war jetzt nicht als Scorer, hat er sich hervorgetan. Er war unfassbar defensiv stark. Erinnert euch, was Henriksen gesagt hat. Wenn der so weiterläuft, wenn der weiter so arbeitet, dann wird er spielen, etc. pp. Und jetzt war halt die Frage, nach einer sehr erfolgreichen U21-EM, wie geht's da jetzt weiter? Und da muss man schon die Frage stellen, wie konnte es der Verein in diese Situation oder wie konnte der Verein in diese Vertragssituation hineinlaufen, sehenden Auges? Und B, andererseits, wenn Nelson Weiper doch unbedingt bei Mainz 05 bleiben will, sollte das ja eine Formsache sein. Und da möchte ich dann mal fragen, was macht der Berater denn da jetzt gerade? Probiert er einen Markt zu erzeugen und dadurch den Wert des Spielers neu zu evaluieren? Das scheint ja auch kein gutes Vorgehen zu sein. Also das sind so diese beiden Pole, wo ich das Gefühl habe, Nelson Weiper sitzt gerade so ein klein wenig zwischen den Stühlen und du sprichst es an, ist der große kommunikative Verlierer in diesem ganzen Ding, weil er dasteht, also als ob er sich wegstreiken wollen würde.
Also für mich stinkt das alles so nach Beratersumpf, um ehrlich zu sein, weil letztendlich kann ich was willst du denn dem Verein unterstellen, dass du einen Spieler verlängern lassen willst, der gegebenenfalls keine Spielzeit bekommt in einer Saison, wo du eine Dreifachbelastung hast? Unwahrscheinlich. Dann hast du Nelson Weiper als Spieler, der ganz klar sagt, ich bin jetzt über den Status des NLZ-Spielers, möchte ich hinauswachsen und ich habe hier einen Verein, bei dem ich gelernt habe und jetzt komme ich da in den Profikader, dann will ich auch meine Einsatzzeiten haben.
Johnny Burkhardt wechselt, das ist ja auch noch so ein Punkt.
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Plus, und ich glaube, das ist der entscheidende Faktor, im Kader ist erstens nach dieser U21-EM, aber auch im Kader von Mainz 05 ist eine so große Lücke aufgegangen, wo ein riesiges Fragezeichen steht, wo auch jetzt zum Beispiel der Kicker in der Analyse gesagt hat, wer füllt die Lücke von Johnny Burkhardt bei Mainz 05? Macht es Benedikt Hollerbach oder Nelson Weiper? Und in dem Moment kommt dann jemand rein und sagt, ja, das lassen wir uns aber versilbern.
Ich finde, das ist eine gute Analyse, aber lass doch einmal drauf gucken, wie denn die Karten von Nelson Weiper im Kader sind. Nelson Weiper kann vom Potenzial her die Lücke von Johnny Burkhardt auffüllen. Gut, jetzt ist eigentlich als Burkhardt-Ersatz Benedikt Hollerbach geholt worden. Bei dem man aber sowohl in den Testspielen als auch gestern im Spiel, im ersten Wettkampf gegen Dresden gesehen hat, der braucht einen Zielstürmer vor sich, weil er alleine nicht funktioniert. Felicitas hat es klipp und klar gesagt, das passte nicht, das funktionierte nicht. Der ist ja auf verlorenem Posten. Defensiv das Anlaufverhalten, das ist gut geworden, ja, da möchte ich ihn auch gar nicht kritisieren. Aber nach vorne kein Druck entwickelt, kein Zugzwang, keiner, der da war, der ihm auch mal Lücken reißen konnte, weil er einen Spieler bindet, etc. pp. Also eigentlich, Benedikt Hollerbach ist die Einsatzgarantie für Nelson Weiper, weil er von seiner Spielveranlagung auf ihn angewiesen ist. Für mich ist Nelson Weiper eigentlich mit Jae-Sung Lee auf einer Stufe und die beiden streiten sich um den ersten Kaderplatz.
Ich finde es tatsächlich ziemlich interessant, wie wir gerade darüber reden, weil beziehungsweise wie du gerade das gesagt hast, weil meiner Meinung nach und jetzt auch so, wie ich das in dem Spiel da gesehen habe, ist Benedikt Hollerbach gar nicht als der mittlere Spieler geholt worden, sondern der spielt auf der Lee-Position. Und das heißt, meiner Meinung nach ist Lee eigentlich eine Reihe hinten dran gerutscht und Nelson Weiper ist der Zielspieler ganz sicher vorne. Der muss eigentlich der Zielspieler sein, weil Hollerbach gar nicht der Johnny-Ersatz ist. Hollerbach ist der langfristige Lee-Ersatz und Nelly ist der Johnny-Ersatz.
Man muss ehrlicherweise sagen, Lee hat in der letzten Saison halt eben nicht überzeugt. Lee war über weite Strecken der Saison nicht gut. Fertig.
Aber viel gescored halt.
Ich wollte gerade sagen,
das ist okay, aber trotzdem hat er nicht konstant gut gespielt. So, und deswegen ist da eine Vakanz, deswegen ist da ein Wettbewerb drin. Und dann kann ich aber auch eine Argumentation von einem jungen Spieler verstehen, der irgendwo sagt, also ich möchte mich entwickeln. Dafür muss ich spielen. So, jetzt ist es aber auch im Profifußball so, es gibt keine Einsatzgarantien, es gibt keine Vollkaskoversicherung. Wir sind irgendwie alle in so einem Vollkasko-Modus angekommen. Auch im Profifußball gibt es das nicht. Aber seine aussichtsreichen Spiele kommen ja eigentlich erst noch. Und Jae-Sung Lee hat zwar gestern Abend für sich ein klein wenig Werbung machen können, aber eigentlich hat er, so wie Bene es sagt, Konkurrenz mit Benedikt Hollerbach bekommen und damit ist das Zentrum frei. Und da ist Nelly prädestiniert. Trifft er, spielt er, wird er Stammspieler und ersetzt für mich auch Johnny Burkhardt.
Eigentlich hat sich Nelly mit dieser Aussage, die er im Trainingslager, ich meine, Florian Schlecht hat ihn ja auch dazu interviewt, also wir haben mit Schlechti gesprochen, Nelly hat ja diesen Kaderplatz offen eingefordert. Da glaube ich fast, er hat sich vielleicht in dem Moment ein Eigentor damit gelegt, weil den Kaderplatz meiner Meinung nach hätte er fast sicher gehabt.
Ja, ne, und deswegen, ich finde, bei dieser Situation kommt keiner gut weg. Und das finde ich so schade, weil das Potenzial für so viel ist da. Aber mit dieser Gesamtgemengelage, du weißt ja auch nicht, ob irgendjemand mal irgendwie die Nerven verliert, weil das hört sich ja danach auch an.
Aber weil du Beratersumpf gesagt hast, also man muss ja schon mal gucken, was Alexander Schütt, das ist der Berater von Nelson Weiper, da eigentlich tut. Und dann muss man schon mal feststellen, so in den vergangenen Monaten, ja, da waren einige Spieler aus dem NLZ bei ihm, die nicht mehr bei ihm sind. Ja, also wenn man mal so ein bisschen reinhört bei Mainz 05, ein gutes Bild hat da keiner von dem. Und das ist jemand, der sehr seinen eigenen Profit im Blick hat, wenn man mal so in den Verein reinhört und was auch andere über ihn im Fußball so erzählen. Und das ist natürlich eine Gemengelage. Da muss man dann vielleicht gucken, das ist ein sehr junger Spieler, Nelson Weiper ist 19. Was hat der da noch für eine Supportstruktur im Hintergrund? Also wer sagt da auch mal, Junge, also der Berater ist es dann vielleicht wirklich nicht. Das sind Dinge, die kannst du von außen sehr, sehr schwer einschätzen. Aber da besteht eine riesige Gefahr, dass ein sehr junger Spieler sehr früh eine Verantwortung übernehmen muss, die eigentlich jemand anderes für ihn übernehmen sollte. Und der Junge wird so ein Stück weit damit alleingelassen. Und wir wissen jetzt nicht genau, wie das im Verhältnis Spieler, Berater und Verein ist. Aber ich möchte auch den Verein dahingehend kritisieren, dass sie gerade billigend in Kauf nehmen, dass Nelson Viper wirklich in Verruf gebracht wird und bei den eigenen Fans in der Beliebtheit radikal nach unten fällt. Und das ist mir für einen jungen Spieler von Vereinsseite aus viel zu einfach. Das darfst du so nicht machen. Das finde ich ein Stück weit verantwortungslos.
Zumal Nelly Viper ja in der Vergangenheit bei weitem nicht schonungslos behandelt wurde. Vom Trainer, von Verantwortlichen und so weiter.
Denk an die Svensson-Zeit auch noch zurück.
Darauf ziele ich gerade ab. Ich habe aber noch einen anderen Take. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass der Verein vielleicht gerade auch jetzt Anfang der Saison so ein kleines bisschen eine Panikreaktion gezeigt hat, dadurch, dass man jetzt gesagt hat, okay, Nelly wird nicht mitgenommen. Was da jetzt hinten dran passiert sein mag oder nicht, wissen wir ja alles nicht so ganz genau. Aber, dass man das jetzt macht, das lässt mich ein bisschen dran denken, Leo Barrero war in einer ziemlich ähnlichen Situation vor seiner letzten Saison bei uns und hat auch gesagt, ey, ich weiß noch nicht, was die Zukunft bringt. Ich muss mal gucken, ich würde gerne auch mal woanders spielen. Der ist natürlich ein bisschen älter. Aber ich habe das Gefühl, die Panikreaktion vom Verein ist, scheiße, wir haben hier einen Spieler, der ist verdammt viel wert, potenziell. Wir wollen jetzt nicht schon wieder jemanden verschenken, für den wir potenziell 15 bis, keine Ahnung, Open End, je nachdem wie gut er ist, verdienen können. Das kann ich im Grunde auch ein bisschen verstehen, aber ich finde, es ist vielleicht ein bisschen zu früh die Handbremse gezogen.
Man muss sich aber da halt auch mal die Frage stellen, wie ist denn der Markt für Nelson Viper jetzt gerade? Also wie ist das denn? Gibt es momentan einen Verein, bei dem er vielleicht bessere Entwicklungschancen hat? Und da muss man sagen, bei einem Verein wie Mainz 05, wo er auch europäisch spielen kann, wo er definitiv aufgrund der Belastung mehr Einsatzzeiten bekommen wird, und zwar garantiert, gibt es keinen anderen Verein, der jetzt ihm diese Perspektive bietet. Werder Bremen wäre auf einen Scorer angewiesen. Ja, die würden ihn vielleicht mit Kusshand nehmen. Können die das bezahlen, was Mainz 05 aufruft? Ich glaube nicht. Und dann gibt es vielleicht noch die Theorie, dass man sagt, wenn der Wolte Made für 75 Millionen doch zu den Bayern geht, dann ist ähnlicher Spielertyp, könnte ja interessant sein für den VfB. Aber für deren Ambitionen brauchen die jemanden, der direkt funktioniert. Ob Nelson Viper das sein kann, weiß ich nicht. Und wenn der Markt da ist, bieten die sich gegenseitig hoch. Also es ist ja jetzt nicht so, als ob das für den Berater eine tolle Situation jetzt wäre. Wenn Nelly aber sagt, ich will hier bleiben, dann muss er halt einfach mal auf den Tisch schauen. Und dass er jetzt schlecht dasteht, das muss ihm selbst bewusst werden. Da muss er sich halt mal die Finger verbrennen und sehen, scheiße, ich muss hier durchgreifen.
Weil das ist ja die Hoffnung vom Verein. Also ich glaube, das ist ja, bin da auch bei dir, Ben. Ich glaube, es stinkt alles ein bisschen nach Panik. Aber ich glaube schon, dass die Maßnahmen, die der Verein jetzt ergriffen hat, einfach auch die Hoffnung ist zu sagen so, du kannst hier mit uns nicht machen, was du willst. Du weißt, was du an uns hast und wir gucken, wir horchen, wir legen mal unser Ohr an den Markt und sagen dir, also egal, was von deinem Berater kommt, da ist nicht so viel. Und um ehrlich zu sein, finde ich aber auch vom Verein aus gesehen, ist eine öffentliche Kurzschlussreaktion. Es ist brandgefährlich, weil was passiert? Entweder Nelly geht mit Ende der Transferphase irgendwo hin. Wie viel wir dafür kriegen, who knows. Es ist aber vor allem klar, wenn Nelly geht, ist diese Kaderposition so blank. Mainz 05 muss sich da noch verstärken, muss nachziehen. Das heißt, egal wie, du wirst zur Kasse gebeten.
Und damit würde ich sagen, kommen wir dann auch wieder zum Spiel. Und eine generelle Beobachtung für mich zumindest, und ich weiß nicht, wie ihr das seht, wir sind quasi mit einer kleinen Baustelle oder einer kleinen Kaderbaustelle in die Saison gestartet, ja. Und zwar mit einem potenziellen Backup, den wir für Stefan Bell brauchen. Und wir gehen mit zwei riesigen Baustellen raus, nämlich einer potenziellen kompletten Vakanz auf der Sturmposition vorne drin, einem Goalgetter, den wir dringend brauchen, der die Effizienz und Effektivität von Johnny Burkhardt irgendwie kompensieren kann. Wir hoffen, es ist Nelson Viper. Und du hast auf einmal einen Stefan Bell, der mit Verlaub, und du hast schon angesprochen, gegen wen er gespielt hat, Bene, und das war clever geguckt von den Dresdnern, der aber so schlecht gewesen ist, dass ich die Erzählung von Leistungssteuerungsgründen in der Halbzeit nicht so ganz glauben möchte. Jeder darf mal einen schlechten Tag haben, aber man muss schon sagen, damit hat Dresden ganz klar gezeigt, wo Mainz 05 wie angreifbar ist, und zwar auch für alle Underdog-Teams. Und du brauchst ganz, ganz dringend einen adäquaten Ersatz, der Stefan Bell auch im Fall der Fälle 1:1 ersetzen kann, nicht nur ein Backup.
Ja, und wir haben letzte Woche auch schon über Leitsch gesprochen. Ich finde jetzt, die zweite Halbzeit hat er da ganz gut gemacht. Es ist natürlich trotzdem klar, auf Dauer wird es einfach schwierig. Und du kannst dich nicht immer darauf verlassen, dass du jemanden wie Nadim Amiri hast, der Blitzbeton anrührt und die Baustellen zuschüttet und einfach mit einem direkten Freistoß die Diskussion ad acta lädt und sagt, Arbeitssieg, wir fahren jetzt nach Trondheim, Ende Gelände.
Amiri Hero Ball.
Aber der gute Hero Ball.
Der gute Hero Ball. Wie auch schon gegen Union im ersten Spiel letztes Mal, zack, einen direkten Freistoß reingemacht.
Und da ist er wieder, der Nadim Amiri, der wie kein anderer, seit er bei Mainz ist, direkte Freistoßtore macht. Kein anderer Spieler der Bundesliga trifft so viel direkt. Das finde ich einfach geil.
Eine unfassbare Schusstechnik. Aber ich würde gerne nochmal zurückkommen zu der Baustelle, weil für mich sind das jetzt zwei eklatante Baustellen, die in diesem Spiel aufgedeckt wurden durch einen Zweitligist, den man sich jetzt schon noch annehmen muss. Und ich möchte einfach mal die Frage stellen, ohne Benedikt Hollerbach nicht die nötige Zeit zu geben, sich zu akklimatisieren und hier noch anzukommen. Und jetzt hat er keinen Stoßstürmer neben sich, der ihm helfen könnte. Trotzdem frage ich mich, wenn du 10 Millionen für Benedikt Hollerbach ausgibst, hättest du nicht vielleicht doch lieber 6 Millionen für Moritz Jens ausgegeben, ehrlicherweise? Weil eine feste Defensive hinten drin, jemanden, der vorne drin knipst, die Baustelle hast du dir jetzt gleichzeitig auch noch selbst aufgemacht, die war die ganze Zeit da, dann hättest du doch vielleicht lieber die 6 Millionen in Jens investiert, oder nicht?
Also ich bin insofern bei dir, dass ich sage, ja, diese Baustellen sind offensichtlich geworden. Ich würde aber, glaube ich, nicht so weit gehen und sagen, das ist nach diesem Pokalspiel so eklatant, sondern ich würde sagen, da kommt uns, das ist Fluch und Segen zugleich, dass wir diese 5 Pflichtspiele in 14 Tagen haben, weil wie groß die Baustelle tatsächlich ist, sehen wir dann, wenn die Transferphase vorbei ist.
1, 2, 3, wie es bei euch steht, seht ihr, wenn das Licht ausgeht.
Ja, so ungefähr, aber da glaube ich, also da hoffe ich mir einfach, weil wir haben jetzt gegen Dresden mit Plan B gespielt. Ich gehe stark davon aus, dass wir gegen Trondheim mit Plan A auflaufen. Und dann gucken wir uns den erstmal an. Das wäre jetzt so mein Gefühl.
Ich glaube auch tatsächlich, Nico Bungert hat da noch 1, 2 Pfeile im Köcher. Und ich denke, dass ein Stürmer bei weitem nicht das ist, was unser größtes Problem sein wird, sondern eher die Innenverteidigerposition. Also ich glaube, ein Stürmer, da werden schon die ganze Zeit ein paar Schweden, Norweger, Dänen und so weiter gehandelt. Ich habe das Gefühl,
das wird ein Franzose.
Dass das mit Bo als Trainer mit einem Skandinavier vorne drin ganz gut klappen wird.
Ja, aber dann gucken wir mal auf jemanden, der schon da ist. Und du hast vorhin gesagt, du hättest vielleicht ihn zuerst auf den Platz geworfen. Und er hat sich nicht nur in den Testspielen hervorragend geschlagen, sondern ich finde auch gestern sehr, sehr gut. Ben Bobtsen. Also abgesehen von dem Handball, von der Handballeinlage, die unglücklich war.
Ohne Mist, wie schlecht kann dein Profidebüt bei deinem Heimatverein laufen?
Wirklich? Ja, ich würde sagen, Ben Bobtsen hat diese Frage damit beantwortet, dass sich es erstmal gemeldet hat.
Ich? Oh, verdammt!
Ben Bobtsen anwesend. Ah, fuck!
Shit. Ey, aber ich sag mal so, wie Nadi Blitzbeton angerührt hat, auf Robin Zentner konntest du dich genauso verlassen. Die sind einfach zusammen unsere Lebensversicherung. Robin, ich meine, der war schlecht geschossen, der Elfmeter, aber er hat ihn gehalten.
Er muss auch mal dahin springen.
Robin hat Robin jemals einen Elfmeter gehalten? Also zumindest nicht in meiner aktiven Erinnerung.
Doch, einen hat er mal gehalten.
Einen sind
hat er
jetzt mal schon gehalten. Zwei.
Und wir beide, Felicitas, waren auch schon mal bei einem Pokalspiel, wo Robin einen an die Latte geguckt hat, glaube ich.
Aura nennt man das, Bene.
Ja, genau.
Also, da kam jetzt vieles zusammen, hat man nicht unbedingt mit gerechnet. Man muss aber fairerweise eingestehen, dieser Ausgleich wäre zu 100% verdient gewesen. Und wenn wir mal overall auf die Stats gucken, Dresden, mehr Ballbesitz, mehr Torschüsse, mehr Zweikämpfe. Also Dresden hat uns schon so ein bisschen, man möchte sagen, in die Rolle des Underdogs reingedrückt. Und dankenswerterweise hat Nadim Amiri ihnen den Zahn gezogen. Weil das muss ich ehrlicherweise auch sagen, nach den ersten 15 Minuten war hier mir irgendwo klar, es wird sehr, sehr schwer für Dresden zu treffen, egal wie viele Chancen sie haben. Und wenn wir das erste Tor machen, dann gibt das einen Knacks bei denen psychologisch. Und diesen Knacks gab es auch durch dieses Tor, ehrlicherweise.
Das war tatsächlich Mainz 0,5 von der Leistung, aber aufs ganze Spiel gut verteilt.
Ja. Dosiert eingesetzt. Ist, ja, im Prinzip, ich sag mal, am Ende des Tages können wir nur dankbar sein, dass dieser direkte Freistoß so gut platziert war und auch reingegangen ist und dass wir nicht über 120 Minuten gehen mussten. Also das möchte ich mir gar nicht ausmalen. Wir haben es in 90 Minuten plus 6 Minuten haben wir es über die Bühne gekriegt. Wir sind eine Runde weiter. Ich habe gesehen, am 31. August um 18 oder 19 Uhr werden dann die nächsten Partien gezogen. Was für Mainz 05 wahrscheinlich wieder heißt, herzlich willkommen Bayern München bei Mainz 05, aber wir werden sehen.
Eine Sache ist mir noch wichtig, die ich ansprechen möchte bei diesem Spiel, denn es gab auch eine rote Karte und es gab ein paar Situationen, die mich ehrlicherweise haben richtig laut werden lassen, und zwar gegen meinen eigenen Verein und gegen meine eigene Mannschaft. Und ich möchte das in dieser Deutlichkeit sehr, sehr klar sagen. Lieber Arnaud Nardin, lieber Paul Nebel, lass die Scheiße mit dem Rumgefalle. Ich habe keinerlei Verständnis dafür, in solchen Situationen sich hinzuwerfen und dann noch liegen zu bleiben und dann noch zu gestikulieren. Das stößt mir wirklich übel auf. Und wir sind ein Verein, der hart arbeitet auf dem Platz. Das würde niemand in Abrede stellen. Wir sind auch eine Mannschaft, gegen die es mal eklig ist zu spielen. Wir sind aber immer fair. Und ich will das einfach nicht sehen. Und Henriksen, weil ich die rote Karte angeteasert habe, das war unglücklich. Er hat gedacht, ist für uns. Aber
ist fast eine Unsportlichkeit
halt
trotzdem.
Genau, ja. Rote Karte ist verdient, lass den Ball halt liegen. Aber was mich wirklich gestört hat, das war diese Theatralik. Das kann ich auf den Tod nicht leiden.
Ja, Henriksen war da in seinem eigenen Film, glaube ich. Ne? Der hat wirklich nur noch dran gedacht, bitte lass es kein Gegentor geben, bitte, ich möchte jetzt einfach nach Hause fahren.
Keine Verlängerung.
So. Er saß auf der Bank und hat so vor sich hingewippt und gesagt, ich tue, was ich kann. Ja, zu spät.
Und dann ist er aufgestanden und dann stand er zwischen beiden Trainerbänken außerhalb von seiner Coachingzone Kilometer entfernt.
Und hatte auf einmal den Ball in der Hand.
Also, wie bin ich hier hingekommen?
Ja. Ihr fragt euch bestimmt, wie ich hier hingekommen bin. Ja.
Am Ende, who knows, psychologischer Kniff von Bo Henriksen, so überstehen wir die zweite Runde, weil das Spiel werden wir für ihn spielen, weil er ist ja dann nicht dabei. Ich bin noch mal kurz zu deinem Hinweis zu Nebel und so weiter, noch mal auch kurz, dass ich gedacht habe, es gibt wirklich kein einziges Szenario, außer dieses eine Spiel gegen Dresden mit dem bevorstehenden, sag ich mal, was alles kommt, dass ich entschuldigen kann, dass wir in der 82. Minute zur Eckfahne laufen. Also Entschuldigung, ja, das muss ich jetzt einfach mal sagen, so gut ich das wirklich überzeugend fand, was Ben Bobzien da gestern gemacht hat, aber in der 82. Minute als Bundesligist, das muss nicht sein, sorry.
Es ist aber auch tatsächlich, man muss es einfach so sagen, die Dresdner hatten wirklich gute Einwechslung, die hatten eine wirklich gute letzte Viertelstunde plus Nachspielzeit. Ich hatte da tatsächlich ein bisschen Bammel, und da unsere Offensive auch wirklich überhaupt keine irgendwelche Entlastung geschafft hat für unsere Abwehr. Also wirklich, die Offensiven standen ja teilweise auch am 16er. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich war fast für diese Scheißmomente dankbar. Weil es einfach mal bedeutet hat, dass die nicht dauerhaft vor unserem Tor sind und Schuss, Block und so weiter machen können. Also wenn er so ein dummer Abpraller einfach mal, so wie, ich weiß gar nicht, wie hieß der auch den Elfmeter verschossen hat, ist auch egal.
Lämmer.
Einmal war er frei noch vor Robben und dann hat er offensichtlich ein bisschen Herz in die Hose gerutscht, aber
Zu der Wahrheit gehört aber auch, sowohl Paul Nebel hätte ein Tor schießen müssen, Arnaud Nardin hätte ein Tor schießen müssen. Diese Chancen wurden nicht genutzt. Das müssen die Jungs sich dick ankreiden, weil es waren schlechte Abschlüsse. In diesen Momenten flach zu bleiben, beispielsweise von Paul, der vorher sich das Ding selbst brillant vorgearbeitet hat, war nicht gut. Und wenn er den Anspruch hat, wieder so zu scoren wie in der vergangenen Saison, dann kann er mit diesem Abschluss überhaupt nicht glücklich sein. Also wir hätten auch 2-0, 3-0 tatsächlich führen können. Vielleicht, wenn wir abgeklärt sind, sogar führen müssen, dann ist das Ding ganz schnell durch. Und da muss man einfach sagen, da hat die Bissigkeit vorne gefehlt. Und ich würde aber gerne noch über eine Personalie reden und von ganz vorne einmal nach ganz hinten wechseln. Es gab nämlich schon die ein oder andere Nachricht, das ein oder andere Gerücht, Lasse Ries darf im DFB-Pokal ran. Ich möchte das überhaupt nicht in Abrede stellen, dass Robin spielt, weil das hat er sich verdient, er ist die Nummer 1. Ich möchte trotzdem fragen, für die Entwicklung von Lasse wäre es dann nicht jetzt endgültig besser, wenn klar ist, dass er gar keine Einsatzzeiten bekommt, sollte er nicht verliehen werden. Ich möchte das jetzt nochmal so offensiv in den Raum bringen, weil ansonsten verheizen wir hier das nächste junge Talent, das keine Spielpraxis bekommt und sich nicht entwickeln kann. Und das auch mal aus einem marktwirtschaftlichen Blick heraus vom Verein gedacht. Wie soll der denn jemals für sich einen Markt erstellen, wenn er nicht spielt? Also warum nicht mal den Robin Zentner machen und verleihen lassen?
Ja, es versteht, glaube ich, keiner von uns, wie junge Torhüter bei uns so versauern können. Wir haben schon oft genug über andere Namen geredet. Lasse Ries ist jetzt einer der vielen, die dasselbe Schicksal tragen. Wir haben es letzte Saison eigentlich auch schon gesagt. Und meine einzige Hoffnung ist, dass ich am Donnerstag in Trondheim auf den Spielbogen gucke und denke mir so, Lasse spielt.
Ja, sicherlich nicht. Und Robin, muss man auch ehrlicherweise sagen, ja wieder Frühform, er ist da, er ist präsent. Top-Job scheint die Form, die er letzte Saison hatte, erstmalig ziehen zu können, scheint die konstant abliefern zu können. Da ist es natürlich auch schwer, so jemanden rauszunehmen, wenn du K.O.-Spiele hast. Aber es wäre für Lasse, der seine Einsatzzeiten am Ende letzte Saison bekommen hat, der bestätigt hat, dass er hier auch spielen kann auf dem Niveau, wäre es ein Vertrauensvorschuss gewesen. Und ähnlich wie beim Thema Nelson Viper würde ich mal sagen, manchmal musst du jungen Spielern auch das Vertrauen mal schenken, auch wenn sie es dann vielleicht nicht bestätigen, denn Spieler wie Jae-Sung Lee bekommen es en masse, auch wenn sie die Leistung dann unter Umständen eben nicht bestätigen. Da ist für mich immer noch ein kleines Gefälle, was Jugendspielereinsätze und erfahrene Einsätze angeht.
Ich bleibe da bei dem, was ich letzte Woche schon gesagt habe. Bo Henriksen muss flexibler werden in der Rotation. Haben wir jetzt gegen Dresden gesehen. Aber Rotation auf der Torwartposition geht, glaube ich, in seinen Augen einen Schritt zu weit. Deswegen müssen wir da einfach jetzt mal gucken. Ich gehe nicht davon aus, dass Lasse am Donnerstag spielen wird. Gegen Köln sehe ich ihn jetzt auch nicht im Tor, ehrlicherweise. Das machst du auch nicht im ersten Heimspiel der Saison.
Also Statement pro Laie.
Deswegen, ja, also du musst auf jeden Fall irgendwas an der Hand haben, um so einem jungen Spieler eine Perspektive aufzuzeigen. Und die kann ja nur heißen, entweder kriegst du Einsatzzeiten oder du beweist dich woanders. Wir werden sehen.
Aber das sind dann halt auch so Situationen, wo junge Spieler dann sagen, ich hätte gerne eine Garantie, dass ich auch spiele. Also ich möchte noch einmal den Kreis schließen zu Nelson Viper, ne? Die dann teilweise durch eine richtig harte Zeit gehen, sich beweisen, ihre Leistung dann bringen, wenn sie gefragt ist, aber am Ende dann gar keine Perspektive erhalten. Ist jetzt bei der Torwarthüterposition nochmal eine schwierigere Sache, weil Robin exorbitant gut spielt zurzeit. Trotzdem gibt es die Möglichkeit, einem jungen Spieler auch Einsatzzeiten zu geben. Und sei es dann halt über eine Laie. Ich finde, da muss man eine Lösung finden, weil ansonsten droht ein ähnliches Szenario wie beispielsweise bei Nelson Viper. Du bist zwar weniger auf Lasse angewiesen, aber wenn der ablösefrei geht, ist das schlussendlich ein Invest, das du über Jahre in die Ausbildung getätigt hast, das dann weg ist, weil du keinen Gegenwert erhältst.
Ich glaube, so super lange Vertrag hat er auch nicht mehr.
Nee.
Wenn ich mich recht erinnere, das ist jetzt nur eine Spekulation. Aber im Endeffekt, glaube ich, sind die Parallelen wirklich sehr, sehr groß. Und das macht mir halt auch ein bisschen Angst. Ich finde es schade. Ich würde mich tatsächlich freuen, wenn es wirklich so ist, ich stehe in Trondheim und dann spielt der Lasse. Im Hinspiel einfach, weißt du?
Ja, Hinspiel, perfekt. Weil ich wollte nämlich sagen, also es sind ja noch anderthalb Wochen, da kann ja noch ein bisschen was passieren. Eine Frage, die sich mir aber eigentlich schon seit wir jetzt hier anfangen zu podcasten wirklich aufdrängt, ist wirklich die Frage, wie verkraftest du denn dieses Reisepensum, Bene? Weil du wirst ja nach Trondheim fliegen und die Hinterhofsängerfahne da wirklich hochhalten.
Ja, doch. Also ich habe jetzt seit heute auch endlich mal meinen Reiseplan bekommen. Es ist wirklich, ich musste betteln. Ich habe 15 Mal bei Liga Travel angerufen gefühlt. Es ist nie einer ans Telefon gegangen. Aber ich weiß jetzt, der Bus fährt um 17:45 der Mewarena ab. 8 Uhr geht der Flug. Und dann machen wir ein bisschen Sightseeing in Trondheim. Und um 18 Uhr geht's hoch her. Also ich kann euch gar nicht sagen, wie hyped ich bin.
Bist du denn auch, ich möchte mal sagen, ausgestattet? Hast du einen Reiseführer dabei? Bist du sprachlich vorbereitet beispielsweise?
Ja, ich habe in Ungarn jetzt letztens schon mein Reuhenglisch ein bisschen geübt. Und deswegen...
Deswegen. Reuhenglisch?
Ja, mein Reuhenglisch.
Gibt es das jetzt auch vom Duden Reuhenglisch, ja. Deutsch Reuhenglisch?
Der Langscheid hat schon vorgelegt, ja. Ich musste tatsächlich jetzt in den letzten Tagen häufiger mal ein bisschen Englisch sprechen und Ja, ich finde das gerade echt extrem schön, wenn man so ein paar ältere Herrschaften in Ostrau-Hesse beobachtet, wie sie versuchen, Sätze zu bauen. Es ist wirklich, man kann sich nur bepissen. Also ich kann's euch nur allen empfehlen.
I would like to have my wine angry sprinkled.
Do you know, Sauergespritzte.
Bisi Bitzel.
Ich hätte gern die Rosé, die so schön hat geprickelt in mein Bauchnabel.
So, und jetzt mischen wir das Ganze mit Norwegisch und bauen überall noch so Ös ein. Störegespritzte.
Schörle. Und Spundeköls.
Schörle. Was? Sechs Schorle.
Ey, ich sag euch wirklich, ich hab heute, während ich in dem Meeting gehockt habe, ein bisschen auf Google Maps Trondheim, bin ich so ein bisschen durch die Gassen gelaufen, in Street View. Gönnt euch mal diese Sprache in Norwegen. Es ist wirklich so schön. Es sind so viele Begriffe, die man lesen kann, die aber so ein kleines bisschen anders sind. Es ist wirklich maximal schön.
I would like to have my wine dry. Und dann kann er so ein bisschen Deutsch und bringt dir einfach drei direkt vorbei. Weißt du, so das Niveau hätte ich gern.
Ich glaube, alle Leute, die irgendwie unterwegs sind, mit denen ich so gesprochen habe, es gibt viele, die auch in dem Fanflieger sind wie ich, aber auch einige, die privat anreisen. Ich kenne Leute, die fahren mit dem Wohnmobil da hoch und machen da einen ausgedehnten Urlaub. Es ist wirklich, es gibt so viele coole, unterschiedliche Möglichkeiten, da hinzukommen. Ich habe leider keine, wo ich eine Nacht mal da verbringen kann und mal so ein bisschen in die Richtung Fjorde fahren oder so. Aber ach, ich kann euch gar nicht sagen, wie Bock ich auf diese Fahrt habe.
Ich freue mich aber auch schon so sehr auf Spieler und Verantwortliche, die dann auf einmal Dinge erklären müssen. You know, we parked the bus oder so.
Es ist ja auch, müsst ihr ja wissen, die UEFA möchte ja, dass Interviews, glaube ich, vorm Spiel gegeben werden. Es gibt eine Vorspiel-PK und die müsste sogar morgen schon sein, meine ich. Also Mittwoch. Um das mal auszusprechen.
Sag lieber Pre-Game als Vorspiel. Ich habe ganz andere Vorstellungen auf einmal.
Nein, das ist eine Vorspiel-PK. Und dann meine ich sogar in der Halbzeitpause irgendwo gehört zu haben, dass Spieler irgendwie abgeholt werden oder vielleicht aber auch erst in der Gruppenphase, aber das fände ich ziemlich wild.
Es ist tatsächlich, wir haben das ja auch schon in der Frauen-Bundesliga gesehen, Jan. Es ist tatsächlich Konzept der DFL diese Saison. Tatsächlich haben die Schiris ja jetzt auch eine Kamera, wo man dann so richtig schöne Wackelbilder sieht. Und es muss in der Halbzeit ein Spieler abgestellt werden für ein Interview. Also mal sehen, ob die UEFA, ob das so von der UEFA herrührt.
Guys, who can speak English? Super, stelle ich mir fantastisch vor.
We have a very good Saison gespielt.
Ja. Saison gespielt. We have a great Saison gespielt. Ist immer noch unerreicht.
Aber ich finde den Punkt auch so geil, wie viele Möglichkeiten es einfach gibt, da hinzufahren. Weil ich glaube, es war ja so kurzfristig, wie es nur irgendwie ging. Viele hatten auf Stockholm gehofft, weil einfach die Anreise vom Frankfurter Flughafen einfacher ist. Trondheim ist dann wirklich die Challenge par excellence. Und wir haben es auch jetzt in der Fankolumne, die heute erschienen ist. Alex Schulz hat das nochmal zusammengefasst. Es sind ja alle Fankontingente restlos ausverkauft. Das ist komplett, der Hype ist real. Alle wollen nach Trondheim. Könntest du sagen, ist ja eigentlich so ein eingemeindeter Stadtteil von Mainz.
Kostheim, Bretzenheim, Laubenheim, Trondheim. kennt ihr noch die Abandoned Places? AKK, Trondheim.
Es ist aber einfach, das ist
Ich habe
leider irgendwie auf die Frage, die du mir in der Live-Show gestellt hast, irgendwie so ein bisschen blöd geantwortet. Aber ich habe natürlich meine Sommerpause komplett mit diesen Reisemöglichkeiten verbracht. Ich hab Pläne gemacht, wie man auf die Färöer kommt, wie man auf die Azoren kommt, wie man nach Kasachstan kommt. Wirklich, ich hatte für alles
ein Reisebüro in Hanheim aufgemacht.
Ja. Nur halt nicht Norwegen.
Bene so, Traveling dann, oder wie heißt der Schuppen jetzt?
Traveling.
Thank you for traveling with Bene Engelbärts today.
Angelbeard.
Angelbeards.
Bene Angelbeards, sehr gut. Nee, du hast dich ja auch, wir haben da ja auch gar nicht so richtig letzte Woche drüber sprechen können, aber du bist ja sogar im Vorfeld zur Auslosung in das absolute Rabbit Hole dieser Conference League gefallen. Du hast eine Webseite entdeckt, die alles irgendwie aufrechnet und also wild. Ist
vollkommen krass, wie tief man da reingehen kann in diesen Auslosungsmodus. Wer die Qualifikation spielt, wer aus den aus der Champions League und Europa League Quali in die Conference League Quali reinkommt, zu welchem Zeitpunkten da was passiert, wann auf einmal das Ranking reinspielt. Es ist wirklich, es ist so komplex und ich finde es wirklich echt faszinierend, wie tief man sich darüber informieren kann. Und unser lieber Nils aus unserer Recherche-Unit, der hat mir da auch bei nochmal einigen Sachen nochmal gesagt, so nee, das ist ganz anders. Und ich war mir eigentlich 100% sicher, dass ich schon richtig recherchiert habe. Also deswegen, da kann man auch, wenn man da schon, keine Ahnung, 2 Wochen recherchiert hat und sich da voll reingelesen hat, lernst du immer nochmal was Neues.
Aber was können wir denn jetzt erwarten? Wenn wir jetzt mal kurz resümieren, was wir in Dresden gesehen haben, was sind so die Lehren, die wir aus dem Spiel ziehen können und wie kriegen wir das auf Trondheim übertragen? Also ich würde mal eine Sache nennen, Henriksen rotiert. Das hat er letzte Saison definitiv nicht getan. Diesmal hat er bereits in der Halbzeit angefangen. Er hat seinen Wechselkontingent, meine ich, sogar ausgeschöpft. Also
es gibt schon mal 5 Sternchen im Heft. Vor allem hat er die ersten 3 Einwechslungen innerhalb der ersten 65 Minuten gemacht. Ich finde, das gibt sogar noch mal ein Sternchen obendrauf.
Eigentlich ein Fleißkärtchen gibt es das obendrauf, ja. Stempelkärtchen. Jedes Mal, wenn der Bo jetzt wechselt, kriegt er so ein Stempelchen. Und wenn das Ding voll ist, darf er einmal eine Mannschaft 90 Minuten lang durchspielen lassen.
Okay.
Das heißt, gegen Köln wird nicht gewechselt.
Also, das ist eine Sache, die wir festhalten können. Henriksen arbeitet effektiv an einem Plan B und probiert den auch durchzusetzen. Und er scheint sich auch so, wie wir es vermutet haben, in der Live-Show am Personal zu realisieren, weniger als an der Taktik selbst. Und meine dritte Erkenntnis noch, Robin Zentner definitiv frühreif in dieser Saison.
Ja, der ist wirklich der Beweis dafür, dass man eine Form über eine Sommerpause konservieren kann. Also das war ja gar kein Unterschied zu dem, was wir Ende letzter Saison gesehen haben.
Was ich jetzt auch nochmal gerne betonen möchte, mit Nodin haben wir einen extrem gut in Form spielenden Ersatz für Mwene. Philipp Mwene war ja eigentlich die ganze Zeit irgendwie dann so halb von Ferratschnik ersetzt worden oder auch mal Silvan Widmer oder durch andere kuriose Leute wie Leitschi oder so, die da mal gespielt haben. Aber es gab eigentlich keine richtige Dauerlösung. Und ich glaube, wir haben da jetzt endlich jemanden gefunden, der auf dieser Position spielen kann und ihn auch auf ein Niveau vertreten kann.
Spannend auch, was mit Niki Ferratschnik passiert, ne? Also den hat man jetzt so ein bisschen, ich würde ihn fast so ein bisschen als Verlierer der Vorbereitung
aber er war auch
sehen.
Verletzt.
Ja, stimmt, aber es bewirkt ja, halt, natürlich, dass andere nachrücken konnten. Und Nada hat seine Chance definitiv genutzt. Es ist aber spannend zu sehen und es wird immer enger. Du hast auf den Schienen richtig Wettbewerb jetzt und ich muss ehrlicherweise sagen, da kann sich keiner zu sicher sein. Und ich würde sogar noch einen draufsetzen. Niki Ferratschnik hat auch schon andere Positionen gespielt. Und auch ein Nardin kann auch andere Positionen offensiv spielen. Da vorne, Jason Lee, Benedikt Hollerbach, dürfen sich nicht zu sicher sein. Und dann nimmst du noch einen Ben Bobzi mit rein, der offensiv auch noch ordentlich rummengt. Da ist richtig Wettbewerb in der Kiste.
Und das nehme ich nämlich aus Dresden mit. Es wird einfach nicht, also es wird sowieso nie langweilig, meinen zu 5 Fußball zu gucken, aber ich finde gerade diese Spiele jetzt am Anfang sind so extrem spannend. Wie wegweisend sie sind, who knows? Aber ja, es geht wirklich einfach darum, mal wirklich in Detail zu gucken, was ist die Idee, der Plan und auf wen kannst du dich gerade auch in so einer frühen Phase der Saison gut verlassen. Deswegen, ich war sehr froh, dass jetzt seit heute Nachmittag klar ist, wir können in der ARD-Mediathek das Spiel verfolgen, wir können es in der Audiothek hören, also wir können wirklich mitfiebern und mitbekommen, was da passiert, wenn wir nicht in Trondheim sind. Du wirst die ganze Atmosphäre aufsaugen, du wirst diese Experience für immer in deinem Herzen tragen. Ein bisschen neidisch bin ich schon.
Und in unsere Story, wo wir sie dann kuratieren und festhalten werden. Also Ben ist mal wieder als Content Creator unterwegs.
Oh, aber nee, ohne Druck. Ich bin da ganz
ohne
ehrlich.
Druck. Krieg ich wieder Anrufe vom Jan. Warum hast du seit 2 Stunden nichts mehr gepostet?
Nee, die Anrufe, die geben wir jetzt einfach weiter. Ihr könnt den Ben ja privat
auf. Nein! Böse. Das zahle ich dir wieder heim.
Das zahlst du mir sowas dann wieder heim, dann das ist vollkommen in Ordnung.
Also ich würde gerne sehen, wie du den ersten Rosé dann bestellst in Norwegen und dafür einfach 36 Euro zahlst.
Wie viel willst du denn dafür blechen?
If I put water in it, is it cheaper?
Werde ich dafür von dir subventioniert?
Ich wollte gerade sagen, der erste Show geht auf uns.
Oh,
ja,
okay.
Dafür, dass die Leute deine DMs fluten, kann ich auch eine Show.
Ah, Leute, ich freue mich auf Trondheim. Wir werden dann auch mal schauen, wie wir dieses Spiel nachbetrachten. Wir müssen uns übrigens immer noch einigen. Wir sind uns noch nicht einig, wie das weitergeht, wenn Mainz 05 diese Playoffs überlebt. Wir werden uns allerdings nächste Woche Montag definitiv hören. Trondheim werden wir dann natürlich auch thematisieren. Vielleicht können wir uns da durchreden. Bene, du musst natürlich mal gucken, wie das für dich ist. Ich glaube, es wird schwierig, aber vielleicht kriegen wir ja, Felicitas, ein kleines Insta-Live hin. So eine kleine Reaction hinten drauf. Ich werf das jetzt mal in den Raum. Wenn du den Bene hier so verhaftest, verhafte ich dich jetzt.
Ich will nicht.
Zu spät, jetzt musst du.
Und vielleicht hat der Domi ja Zeit. Der Schlechti ist im Urlaub. Wir gucken mal. Irgendeine Reaktion werdet ihr von uns schon bekommen. Und damit würde ich sagen, vielen lieben Dank für eure Zeit heute Abend. Es ist ein Dienstag, ungewohnt, weil der DFB hat ja auch unseren Spielplan durcheinander gebracht. Aber das interessiert ja wieder keinen.
Ich finde es eine Sauerei, wirklich. Vom DFB. Ich bin persönlich beleidigt, dass wir heute dienstags podcasten mussten, nachdem wir letzte Woche dienstags gepodcastet haben.
Wir Podcast-Akrobaten, ja, wir mussten hier wieder uns einen abtonen. Und damit sage ich danke, arrivederci und ciao, ciao.
Tschüss.
Bye, bye.